Predigtthema ist schon bekannt gegeben worden. Es heißt Leben in Erwartung des Heils. Und ich stütze mich dabei auf einem Text aus dem Römerbrief. In den ersten 8 Kapiteln beschreibt Paulus im Römerbrief die Verlorenheit von uns Menschen und wie es möglich wurde, dass wir trotzdem in den Himmel kommen können. Der Lohn der Sünde, sagt er, ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes, aber ewiges Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Römer 6, Vers 23. Die Kapitel 9 bis 11 beantworten dann die Frage, ob die Juden, nachdem sie Jesus auf dem Gewissen haben, weiterhin das von Gott erwählte Volk sind oder nicht. Erfüllt Gott die noch ausstehenden Verheißungen für Israel oder sind sie hinfällig geworden? Nach diesem wirklich langen Abschnitt über die großen theologischen Fragen geht es ab Kapitel 12 dann um unsere praktische Lebensführung. Ich lese die ersten beiden Verse. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Gottes Gedanken sind immer höher als unsere, egal um welches Thema es geht. Wir steigen jetzt ein in Kapitel 13 in Vers 7. Vers 7. Gebt alles allen, was ihnen gebührt, die Steuer dem die Steuer, den Zoll, die Furcht dem die Furcht, die Ehre dem die Ehre gebührt. Ich lese die ersten beiden Verse von Kapitel 13 vor. Bei diesen Worten fasst Paulus nämlich zusammen, eigentlich, was er vorher schreibt über unser Verhältnis zum Staat. Also, Vers 1. Jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten. Denn es ist keine staatliche Macht außer von Gott und die bestehenden sind von Gott verordnet. Wer sich daher der staatlichen Macht widersetzt, widersteht der Anordnung Gottes, die aber widerstehen, werden ein Urteil empfangen. Und Petrus in seinem ersten Brief verlangt noch mehr. Er sagt, wir sollen uns nicht nur widerwillig unterwerfen, sondern von Herzen. Er sagt, ehrt den König. Und der hat damals Nero gehießen. Also, die Kirche, muss man sagen, hat sich von Anfang an schwer getan mit dem, was die beiden Apostel da schreiben. Augustinus, der das Christentum sehr stark geprägt hat, schreibt, eine Regierung ohne Gott ist im besten Falle eine einigermaßen gut organisierte Räuberbande. Also das klingt schon ein bisschen anders. Man kann leider nicht sagen, dass den Menschen später, als die Kirche dann selbst die Macht inne hatte im Staat, besser ergangen wäre. Im Gegenteil, aufgrund der Erfahrung von mehr als 1000 Jahren Kirchenstaat ist man geneigt zu sagen, eine Regierung mit Gott ist eine gut organisierte Räuberbande. Die Bürger von Rom jedenfalls haben ein großes Fest gefeiert, als ihre Stadt im Jahre 1870 von General Cadorna erobert wurde und sie sich im Rahmen einer Volksabstimmung endlich Italien anschließen konnten, außer der Vatikan. Ein Beispiel aus der Bibel für eine fromme, immer unter Anführungszeichen, Regierung, unter der die Bürger offensichtlich litten, ist die von König Salomo. Salomo hatte von Gott alles empfangen, was man braucht, um gut zu regieren. Macht, unbeschränkte Macht. Er brauchte sich mit keinem Koalitionspartner auf einen faulen Kompromiss einlassen. Er war reich, Reichtum. Das heißt, in seinen Tagen galt Silber überhaupt nichts, da war nur Gold. Weisheit hat er gehabt, sprichwörtlich. Trotzdem kam nach seinem Tod die ganze Versammlung Israel, heißt es, zu seinem Sohn und Nachfolger und sagte: Mach das Joch deines Vaters bitte ein bisschen leichter, dann wollen wir dir dienen. Der wollte nicht hören und die Folge war die Reichsteilung. Also Macht in Menschenhand, auch in frommer, ist immer eine durchwachsene Sache. Aber besser als Anarchie und Gesetzlosigkeit. Das ist nämlich die Alternative. Aus diesem Grund hat Gott die Obrigkeit eingesetzt und jeder muss ihr gehorchen. Außer man zwingt uns, ein göttliches Gebot zu übertreten, natürlich. Wir heute suchen uns unsere Regenten selber aus. Wenn sie uns nicht passen, wählen wir sie das nächste Mal wieder ab. Wir haben die Wahl, wenn wir jetzt die Realität anschauen, zwischen einem eher linken Block heute und einem eher rechten. Auf beiden Seiten, denke ich, wenn wir unparteiisch hinschauen, finden sich christliche Ansätze. Unsere Erwartungen sollten allerdings nicht allzu hoch sein. Darüber hinaus möchte Gott auch in dieser Sache unser Ansprechpartner sein. Ich lese aus dem 1. Timotheusbrief ein paar Verse. 1. Timotheus 2. Ich ermahne euch nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitte, Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und für alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und angenehm vor unserem Heiland Gott, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist unser echter Job, dass Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Deshalb ehre den König und du hast Frieden. Mit dem König, du hast Gott auf deiner Seite in dieser Angelegenheit und hast auch Frieden in dir. Vers 8. Seid niemand irgendetwas schuldig. Allen Verpflichtungen, nicht nur jenen gegenüber dem Staat, sollen wir stets treu nachkommen. Manche verstehen dieses Wort auch so, dass ihr Bankkonto nie Minus sein darf. Natürlich schläft man besser ohne Schulden und natürlich müssen wir alles zurückgeben, was wir geliehen haben. Besser heute als morgen, aber es ist, denke ich, nichts Schlechtes daran, wenn man zum Beispiel bei einer größeren Investition oder wenn etwas passiert, einen Kredit aufnimmt. Etwas anderes ist, wenn jemand ständig über seine Verhältnisse lebt und sich deshalb verschuldet. Deshalb, für einen solchen Menschen sollte man sich auch nicht verbürgen. Der Vers geht weiter. Seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Liebe, das wissen wir alle, ist die beste Medizin. Wenn die Liebe ist in einem Haus, dann kann manches andere ruhig fehlen. Fehlt aber die Liebe, dann ist alles, was da ist, nichts. Liebe hilft gegen, ich habe mir das rausgeschrieben aus dem 1. Korinther 13, Liebe hilft gegen Geiz, Ungeduld, Neid, Überheblichkeit, Unanständigkeit, Egoismus, Bitterkeit, Unversöhnlichkeit, Schadenfreude und hat keine Nebenwirkungen. Aber sie kostet etwas. Johannes schreibt in seinem ersten Brief: Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind schuldig, für die Geschwister das Leben hinzugeben. Psyche. Aber nicht nur in die Geschwister, sondern auch in andere Menschen sollen wir uns investieren. Wenn wir weiterlesen diesen achten Vers, dann heißt: Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn das, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren, und wenn es ein anderes Gebot gibt, ist in diesem Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wer ist mein Nächster, wird Jesus einmal gefragt. Von einem Mann heißt es im Nebensatz, der sich rechtfertigen wollte. Wenn ich nicht weiß, wer mein Nächster ist, komme ich nie dazu, ihn zu lieben. Jesus antwortet ihm mit der Geschichte vom barmherzigen Samariter. Mein Nächster ist der, der gerade meine Hilfe braucht. Jetzt gibt es in dieser Welt sehr viele Nöte und unsere materiellen Ressourcen sind eher begrenzt, würde ich sagen. Deshalb, wenn wir uns alles aufbürden, was uns begegnet, überlasten wir uns. Paulus sagt Folgendes. Lasst uns, wie wir Gelegenheit haben, und er spricht vom Kairos, das ist der gute Zeitpunkt, wo ich gefragt bin, mein Zeitpunkt, allen gegenüber das Gute wirken. Also nicht immer, sondern wenn mein Moment da ist und ich spüre, jetzt bin ich gefragt. Am meisten aber, fügt er hinzu, gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Vom Materiellen einmal abgesehen gibt es aber Dinge, von denen haben wir genug. Zeit zum Beispiel. Jeder von uns hat Zeit, anderen Menschen, mir wird es immer wichtiger, Freundschaft anzubieten. Ich gebe sie dir, wenn du sie nehmen willst, dann nimm sie. Sonst lass es sein. Es ist nur eine Frage der Prioritäten und der Einteilung der Zeit. Jeder Tag hat 12 Stunden, sagt Jesus einmal. Das Zweite, was wir haben, ist Wissen. Wir wissen um ein Leben vor dem Tod und eines nach dem Tod. Umgekehrte Reihenfolge, würde ich sagen. Ja. Wissen ist dazu da, um geteilt zu werden. Oder wollen wir alles, was wir angesammelt haben, im Laufe der Jahre an Erkenntnis aus der Bibel, mit ins Grab nehmen? Die Motivation, die uns antreiben soll, die für die Liebe nötigen Opfer, denn die braucht es, zu bringen, sehen wir im nächsten Vers, in Vers 11. Und dies tut als solche, die die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass ihr auf dem Schlaf aufwacht. Denn jetzt ist unsere Rettung oder unser Heil, die zweite Übersetzung, näher, als da wir zum Glauben kamen. Das Neue Testament sagt, dass wir heil sind, aber erst zur Hälfte. In Römer 8 schreibt Paulus, wir haben zwar die Erstlingsgabe des Geistes, aber wir seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft. Doppelpunkt. Die Erlösung unseres Leibes. Ist noch ausständig. Manche verstehen manche Verse vom Alten Testament, wo eine Prophezeiung ist, so, als wäre das schon über die Bühne. Aber Paulus sagt, es ist noch ausständig, die Erlösung unseres Leibes. Wie das passieren wird, beschreibt er im 1. Korinther und in 1. Thessaloniker. Er sagt, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. In einem Augenblick. Zeit, die das Auge braucht, um einmal zu blicken. Die Toten werden auferweckt werden, unvergänglich sein. Und wir, die Lebenden, werden verwandelt werden, Metamorphose. Der Herr selbst wird herabkommen, schreibt ein Thessaloniker, und wir werden entrückt in die Luft, ihm entgegen. So tröstet euch nun untereinander mit diesen Worten. Ich tröste euch mit diesen Worten jetzt. Und dann diese beiden Dinge passiert sind, wir haben unseren neuen Leib empfangen und wir sind da, wo Jesus ist, nicht mehr in diesem Zwischenraum, beides in einem Augenblick verwirklicht, dann sind wir heil. Wann diese Entrückung stattfinden wird, verrät die Bibel nicht. Wieso, das werden wir noch sehen. Das heißt, sie verrät es schon, aber wir können mit der Information nichts anfangen. Ich lese es trotzdem vor. Jesus erzählt im Lukas-Evangelium: Ein Mensch machte ein großes Gastmahl und lud viele ein. Und er sandte seinen Knecht zur Stunde des Gastmahls, um den Eingeladenen zu sagen, kommt, denn schon ist alles bereit. Und sie fingen alle ohne Ausnahme an, sich zu entschuldigen. Lass mal vor Vers hier aus. Und der Knecht kam herbei und berichtete dies seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht, geh hinaus schnell auf die Straßen und Gassen der Stadt und bringe die Armen und Krüppel und Blinden und Lahmen hier herein. Und der Knecht sprach, Herr, es ist geschehen, wie du befohlen hast, und es ist noch Raum. Und der Herr sprach zu dem Knecht, geh hinaus auf die Wege und dann die Zäune und nötige sie reinzukommen, dass mein Haus voll werde. Wenn die Plätze im Himmel alle vergeben sind, wir haben einen Numerus Clausus, dann kommt der Herr herab und holt die, die sich haben einladen lassen. Das ist ganz einfach. Man muss sagen, dass es den Verstorbenen, er holt ja die Verstorbenen und die Lebenden zugleich, den Verstorbenen geht es eigentlich jetzt schon ganz gut. Sie sind zwar noch ohne Leib, aber der Alte ärgert sie auch nicht mehr, Angelo. Für sie kommt Jesus lediglich zur Vollendung, also zum Heil. Für die Lebenden hingegen geht es um mehr, um Rettung. Das ist die zweite, eigentlich die erste Bedeutung des Wortes Soteria. Rettung hat mit Gefahr zu tun. Man wird immer gerettet vor etwas. In unserem Römerbrief beschreibt Paulus das so in Kapitel 1, Vers 18. Es wird geoffenbart werden, Gottes Zorn vom Himmel her über die, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Bevor Gott seinen Zorn aber ausschüttet, vom Himmel her, evakuiert er immer zuerst die, die das eben nicht tun, die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Bevor Noah, der Prediger der Gerechtigkeit, wie Petrus ihn nennt, nicht in der Arche war, konnte es nicht anfangen zu regnen. Bevor der gerechte Lot, wie wieder Petrus ihn nennt, eigentlich der Prototyp des schwachen Gläubigen, seinen Zufluchtsort nicht erreicht hatte, die kleine Stadt Zoar, konnte es nicht Feuer und Schwefel regnen vom Himmel her über Sodom und Gomorra, heute das Tote Meer. Ich kann nichts tun, sagt der Engel zu Lot, bevor du dorthin gekommen bist, also beeil dich. Genauso, sagt Paulus, wird Gott es auch diesmal wiederhalten. Ich gebe euch einen Vers zum Auswendiglernen. 1. Thessaloniker 1, Vers 10. Ihr habt euch von den Götzen bekehrt zum lebendigen und wahren Gott. Ihm zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, der uns rettet von dem kommenden Zorn. Ich muss ihn jetzt so zornig sagen, oder? Schöner Vers, es reflektiert. Ich möchte kurz eingehen auf zwei Argumente, wieso manche nicht daran glauben, dass Jesus, dass Gott die Gemeinde vor dieser wirklich größten Bedrängnis, sagt Jesus, bis von Anfang der Welt bis jetzt nie gewesen ist. Und heute meinen manche, ja, ist Putin der Antichrist oder sind wir schon mittendrin und deuten da manches hin und her. Es ist kein Vergleich mit dem, was kommen wird. Ich denke, das ist wichtig, dass wir das wissen. Erster Einwand, wieso steht in der Offenbarung des Johannes, dem Buch schlechthin über diese Zeit der Trübsal, wie sie genannt wird, nichts von einer Entrückung? Ich möchte zwei Worte sagen zur Besonderheit von Johannes. Johannes ist immer der Abschließende. Er ergänzt das, was noch gesagt werden muss, was ausständig war, mit seinem Evangelium, mit seinen Briefen und auch mit der Offenbarung. Also seine Aufgabe besteht nicht in erster Linie darin, bereits Bekanntes noch einmal aufzuwärmen, und trotzdem bleibt er immer in einer Linie mit den anderen Aposteln. Er drückt sich nur sprachlich und stilistisch immer ganz anders aus, das wissen wir. Was jetzt die Entrückung anbelangt, ein Geheimnis, das durch Paulus bereits zur Genüge entfaltet ist, so bestätigt die Offenbarung des Johannes diese zweifach. Zuerst so, wie Paulus es tut. Paulus schreibt Briefe. In Kapitel 2 und 3 der Offenbarung haben wir 7 Briefe an 7 Gemeinden. 7 ist die Vollzahl. Also 7 Gemeinden, die haben damals effektiv existiert. Es ist aber zugleich auch das Wort des Herrn an alle Gemeinden aller Zeiten. Und er schreibt in Kapitel 3, Vers 10, Offenbarung 3, Vers 10, weil du das Wort vom Herrn auf mich bewahrt hast, werde auch dich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Die Versuchung wird darin bestehen, nehme ich dieses Zeichen des Antichristen an und lebe, oder nehme ich es nicht an und sterbe. Das wird die Versuchung sein. Leider haben ein paar neuere Übersetzungen beim Herrn auf mich, wie das hier steht eigentlich im Griechischen, das auf mich weggelassen. So als ginge es nur um ein allgemeines Ausharren unter den widrigen Umständen. Der Herr aber will, dass wir ihn als Person sehnlichst erwarten. Das ist auch der Grund, weshalb er uns nicht sagt, wenn er kommt, denke ich. Das ist die Geschichte von Lukas 12. Lukas 12. Abvers 35. Eure Lenden sollen umgürtet und die Lampen brennend sein. Und ihr seid menschengleich, die auf ihren Herrn warten, wenn er aufbrechen mag von der Hochzeit, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm zugleich öffnen. Glückselig jene Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich umgürten und sie sich zu Tisch liegen lassen und wird hintreten und sie bedienen. Und wenn er in der zweiten Wache und wenn er in der dritten Wache kommt und findet sie so, glückselig sind jene. Dies aber erkennt, wenn der Hausherr gewusst hätte, zu welcher Stunde der Dieb kommen würde, so hätte er gewacht und nicht erlaubt, dass sein Haus durchgraben würde. Auch ihr seid bereit. Denn der Sohn des Menschen kommt in der Stunde, da ihr es nicht meint. Weil du das Wort vom Herrn auf mich bewahrt hast. Nach Kapitel 3 wechselt die Offenbarung dann ihren literarischen Stil. Johannes bekommt jetzt nicht mehr Briefe diktiert, sondern er hat Visionen, und in diesen Videos, nennen wir sie mal so, sieht man die Gemeinde, wo sie überhaupt noch vorkommt, ausschließlich noch im Himmel und nicht mehr auf der Erde. Beginnen gleich mit Kapitel 4, Vers 1. Johannes sieht im Himmel Gottes Thron, umringt aber von 24 weiteren Thronen. Darauf sitzen die Ältesten mit goldenen Siegeskronen, Siegeskränzen. Geschwister, wenn A, die Leiter der Gemeinde im Himmel sind und B, die Gemeinde laut Paulus als Ganze entrückt wird, dann, laut Adam Riese, ist der Rest der Gemeinde auch dort, denke ich. Also die Offenbarung auf ihre Acht bezeugt auch die Entrückung. Der zweite Einwand lautet so: Wie verträgt sich die Behauptung, dass die Entrückung heute noch stattfinden könnte, mit dem, was Jesus sagt in Matthäus 24, Vers 14? Ich lese zuerst die Frage der Jünger in Vers 3. Dort fragen sie: Sag uns, was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Und Jesus antwortet ihnen im anderen Zeichen, die er ihnen mitteilt: Dieses Evangelium vom Reich wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis zum Zeugnis für alle Völker, und dann wird das Ende kommen. Die Völker sind ja noch nicht alle reich mit dem Evangelium. Wie kann der Herr heute Nacht kommen? Die Völker werden alle erreicht werden, aber nicht durch die Gemeinde. Das lehrt die Bibel nirgends. Die Gemeinde, wenn Jesus kommt, um sie zu holen, wird er vorfinden, nicht bei der Arbeit, sondern im Schlaf. Das Reich der Himmel, sagt er gleich nach seiner Rede, ist vergleichbar mit 10 Jungfrauen, die ihren Lamm nahmen und hinausgingen dem Bräutigam entgegen. 5 kluge und 5 törichte. Als aber der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Die Klugen wie die Törichten. Geschwister, es ist gut, dass wir aus Gnade errettet sind und nicht aus Werken. Alle Völker erreicht werden, wenn wir weg sind, durch Israel. Offenbarung 6 endet so: Das Lamm im Himmel, die Gemeinde ist in Sicherheit, öffnet dieses Siegel, und dann heißt es am Ende von Kapitel 6: Und die Könige der Erde und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Mächtigen und ihre Sklaven und Frei verbargen sich in Höhlen und in Felsen der Berge. Und sie sagen zu den Bergen und zu den Felsen: Fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes, denn gekommen ist der große Tag ihres Zorns. Und wer vermag zu bestehen? Offenbarung 7 beginnt mit der Versiegelung zum Dienst von 144.000 Israeliten. Da geht der Prophet hinaus: Schadet nicht der Erde noch den Meer noch den Bäumen, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Was versiegeln heißt, hat Simon vor kurzem erklärt. Das ist, wenn von der Post der Stempel raufgedrückt wird und der Brief nimmt seinen Lauf. Und die hörte die Zahl der Versiegelten: 144.000 Versiegelte aus jedem Stamm der Söhne Israels. Und dann zählt er sie auf. Vers 9: Nach diesem sah ich, und siehe, eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern. Für Völker steht im Griechischen das Wort Ethne. Eine Ethnie ist eine Gruppe von Menschen mit einheitlicher Kultur. Also es kann auch ein Stamm sein in einem Urwald, der muss auch erreicht werden, nicht nur die Russen und die Deutschen und die Italiener. Und Sprachen. Stand vor dem Thron, also die große Volksmenge, und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen in ihren Händen. Vers 13 und 14. Und einer von den Ältesten von diesen 24 begann und sprach zu mir: Diese mit den weißen Gewändern bekleidet sind. Wer sind sie und woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm: Mein Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir: Diese sind es, die aus der großen Bedrängnis kommen. Und sie haben ihre Gewänder gewaschen und sie weiß gemacht im Blut des Lammes. Dieser Älteste, ein Vertreter der Gemeinde, kann sich die Bekehrung von so vielen Menschen ohne die Gemeinde zuerst einfach nicht erklären. Johannes ermuntert und sagt, denk nach, du weißt es. Das ist ja die Schrift, oder? Und ich denke auch wir, wenn wir die Schrift stehen lassen, dann wissen wir, wie das Evangelium zu allen Menschen kommt. Wird niemand entmutigen, jetzt zu missionieren. Bitte, das habe ich nicht gesagt. Denn ich will nicht, wir lassen uns das jetzt von Paulus erklären, er ist doch Theologe, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird. Römer 11, Vers 25. Ein Verfallsdatum, diese Verstockung. Gott hat eine Decke auf ihr Herz gelegt, sagt Paulus im 2. Korinther, sodass sie Christus nicht erkennen können. Sie lesen aber, sie erkennen nicht. Ich gebe ihnen Zeugnis, sagt er im Römerbrief, dass sie Eifer haben für Gott, aber nicht mit rechter Erkenntnis. Er sagt aber auch, sobald die Zeit reif ist, wird Gott diese Decke wieder wegnehmen. Sie sind natürlich momentan, wo es das Evangelium anbelangt, Feinde, sagt Paulus. Bezüglich der Erwählung aber bleiben sie Geliebte um der Väter willen. Er fragt in Römer 3, Vers 3, was denn, wenn einige untreu waren, wird etwa ihre Untreue die Treue Gottes aufheben? Das sei ferne. Die Gnadengaben und die Berufung Gottes sind unbereubar. Römer 11, Vers 29. Israel ist der von Natur aus edle Ölbaum, von die Quelle des Öls, sagen wir so. Da kommt das Öl her. Wir, die Nichtjuden, Zweige des von Natur aus wilden Ölbaums, sagt Paulus, sind nur eingepfropfte für eine bestimmte Zeit. Schwester von den Juden, die erste Gemeinde war jüdisch, ist das Evangelium ausgegangen und sie werden es auch abschließen. Es war von Anfang so eingepreist, wie das Versagen der Gemeinde auch. Gott kann mit diesen Dingen ganz gut umgehen. Die letzten Vers aus dem Römerbrief, Römer 11 ist das tolle Kapitel, Römer 11, Vers 32. Denn Gott hat alle zusammen in Ungehorsam eingeschlossen, damit er sich aller erbarmt. O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unerforschliche sind seine Gerichte und unaufspürbar seine Wege. Sobald die Missionierung erledigt ist, kommt Jesus, schließt dieses Zeitalter ab und richtet sein Reich hier unten auf. So wie es geschrieben ist beim Propheten Daniel, ein Stein bricht los vom Himmel her, zermalmt alle bestehenden Königreiche, wird zu einem großen Berg und erfüllt die ganze Erde. Und nachdem haben sich die Jünger erkundigt, Matthäus 24, noch nichts anderes. Dass es diesmal nichts werden würde, haben sie schon gedacht, wenn der Herr zuerst sterben will und der Tempel, das ist Gott, der Vers davor, muss auch noch zerstört werden, dann wird es diesmal nichts werden. Aber, dass es zusätzlich zu diesem Ereignis, das wohlgemerkt sich unkündig wird durch eine Reihe von Geschehnissen, politischer, wirtschaftlicher, militärischer Natur, die man beobachten kann, auch im Kosmos. Die Sonne wird ein Drittel von ihrer Strahlkraft verlieren. Dass es zusätzlich dazu eine Entrückung geben würde, natürlich vorher, wo Jesus runterkommt bis in den Luftraum und einige zu holen aus dem Totenreich oder auch aus dem Reich der Lebendigen, ohne Vorwarnung, das haben sie damals nie gehört gehabt nur. Geschwister, wenn wir genau lesen, dann sehen wir, dass erst Tage später, an seinem letzten Abend, als Judas draußen war vor der Tür, dann hat es nicht betroffen. Sagt Jesus ihnen das erste Mal, schaut, mein Vater hat ein großes Haus, ich komme wieder, und hole euch. Ihr sollt meine Herrlichkeit sehen und mit mir teilen. Geschwister, das Leben heute ist nicht leicht, war es gestern auch nicht. Aber es macht einen Unterschied, ob ich es leben kann im Glauben an die Entrückung oder ob ich vom Herrn das nicht erwarte. Ob ich denke, nein, das macht er nicht. Es wirkt sich auf mein Gottesbild auch aus. Ja, soweit zu unserem Heil, das ist der zweite Schwerpunkt. Das Thema heißt aber, ja, was ist das Thema?
Leben, yeah?
Leben auch. Ja, es geht auch ums Leben. Es gibt drei große Laster, wenn wir die Verse weiterlesen, noch drei Minuten, für diese drei Laster, die unseren Weg, der Lebensweg, blockieren will. Für die nehmen wir uns noch drei Minuten jetzt. Wir werden sehen, es sind drei Laster mit der Unhängung. Jeweils drei Doppelpacks sind. Drei Doppel, sagt man, im Doppelpack kennen wir sie. Lese die Verse 12 bis 14. Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nahe. Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Eifersucht, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, das Begierden wach werden. Wenn wir Vorsorge treiben, dann dürfen wir uns nicht wundern, dass es dann schwer wird. Die drei Problempaare sind folgende, also die Schwelgereien und Trinkgelage, das ist ein Tandem. Essen und Trinken, sagt man halt, Leib und Seele zusammen, da wissen auch heute viel, ist ungesund. Das heißt in den Sprüchen, sei nicht unter den Säufern und Schlemmern. Also es ist ein körperliches Phänomen, aber es ist auch ein geistliches Problem. Sei nicht unter den Säufern und Schlemmern. Unser Gott ist nicht der Bauch. Das zweite Tandem heißt Unzucht, wörtlich Bett eigentlich im Griechischen, und Ausschweifungen. Also Bett, in dem Sinn alles, was damit zusammenhängen kann. Sünden, das sagt Paulus, ein sehr Wort, das lese ich jetzt wirklich vor, ein sehr wichtiges Wort zu diesem Thema. In Kapitel 7 von 1. Korintherbrief. Der Mann leistet der Frau die eheliche Pflicht. Also wir sind wieder bei diesem Thema. Es bleibt niemand irgendetwas schuldig. Paulus hat eine schöne Sprache. Der Mann leistet der Frau die eheliche Pflicht, ebenso aber die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht über ihren eigenen Leib, sondern der Mann. Ebenso aber verfügt auch der Mann nicht über seinen eigenen Leib, sondern die Frau. Entzieht euch einander nicht, es sei denn nach Übereinkunft eine Zeit lang, damit ihr euch dem Gebet widmet und dann wieder zusammen seid, damit der Satan euch nicht versucht, weil ihr euch nicht enthalten könnt. Ja, wenn ich Vorsorge treibe in der Hinsicht, dass man sich nicht mehr trifft, dann denke ich, unterstütze das ganze Problemfeld noch. Was heißt denn, die Sprüche heißt, erfreue dich an der Frau deiner Jugend. Ja, ist ein Zuspruch. Und gemeint ist nicht eine frühere Freundin, weil ich nur bin jung gewesen, sondern gemeint ist die Frau, die neben mir sitzt. Und die Frau soll sich natürlich an mir auch erfreuen, ja, denke ich. Zu diesem Thema gibt es natürlich noch viel zu sagen. Sexualität ist ein großes Thema. Aber kommen wir zum dritten und letzten Punkt. Es sind der Streit und die Eifersucht. Oder der Neid. Und das ist im Unterschied zu den ersten beiden kein individuelles Problem, sondern ein Problem der Gemeinschaft. Das Problem schlechthin, würde ich sagen. Weil, wenn man aufpassen, Paulus, wo er in Römer 12 über die Verwandlung unseres Sinnes und Erneuerung unseres Sinnes spricht, fängt er so an. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jeden, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken, sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, also die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus. Einzeln, aber Glieder voneinander. Wunderschön. Und trotzdem, wie war es unter den Jüngern? Am Abend vor Jesus gestorben ist. Was haben sie für ein Thema gehabt, vor die Füße gewaschen hat? Wer ist denn eigentlich der Größte von uns? Und dann gestritten. Und was ist für ein Dilemma heute über Meinungen? Und jeder glaubt seine Meinung. Oh, wer hat die Welt getan vor mir? Denke ich da, damit fängt Leben in der Gemeinschaft an. Und denke ich, dass das auch die beste Verhütungsmaßnahme ist gegen Streit und Eifersucht, wenn jeder sich richtig einordnet. Da Paulus schreibt im Galaterbrief, und das ist das letzte Wort von mir heute: Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns durch den Geist wandeln. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, indem wir einander herausfordern, einander beneiden. Herr Jesus, wir würden uns freuen, wenn wir auch zu dir gehören, wo du, wenn du kommst, dich umgürtest, zu Tisch liegen lässt und trittest hinzu und bedienst uns, Herr Jesus, weil wir einfach auf dich gewartet haben, nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis, Herr, haben wir so glaubt, wie es dir gebührt, Herr, und haben wirklich unsere Freude und unsere Zukunft gesehen in dem Moment, Herr, wo du unterkommst und wir dir entgegen, Herr. Dieser große Moment, der alles aufwiegt, Herr, und der so gewaltig ist, Herr, dass man es uns niemals vorstellen kann. Aber Herr, wir wollen mehr darüber nachdenken. Wir wollen im Bett liegen, morgens und abends wieder, Herr Jesus. Amen.